Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Ja, es waren zum Teil ja apokalyptische Bilder, die uns aus dem neuen Krieg am Golf erreicht haben. Insbesondere diese Bilder hier der brennenden Ölanlage in Teheran. Und trotzdem ist es von außen sehr schwer zu verstehen, was eigentlich der wirkliche Charakter dieses Krieges ist. Umso wertvoller, dass wir heute die Chance haben, einen der wenigen Reporter zu fragen, die vor Ort waren, in dem Fall Frederik Pleitgen, der aus allen Kriegen der vergangenen Jahre berichtet hat und immer noch berichtet. Umso bemerkenswerter also, wenn einer wie er sagt, dieser Krieg folgt anderen Regeln. Und zwar, weil er so unglaublich unberechenbar ist. Es gibt keinen Ort, an dem man sicher ist. Es gibt keinen Moment der Ruhe, auch für die Zivilbevölkerung nicht. Weder tagsüber noch nachts, egal wo man gerade ist. Und er beschreibt, wie einfach das Ganze in der Logik des Regimes ist. Die müssen, sagt er, einfach nur ein bisschen zurückschießen und dann haben sie im Grunde gewonnen, schon gewonnen. Wie meint er das? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und auch deshalb müssen wir Johannes Volkmann, der sich im Auswärtigen Ausschuss für die CDU auch mit diesem Krieg beschäftigt, fragen, ob er die Position von sehr mächtigen Unionspolitikern wie beispielsweise Manfred Weber hält, der hier in der Sendung vor ein paar Tagen sagte, dieser Krieg ist auch in unserem Interesse. Und natürlich müssen wir ihn nach dem Herbst der Reformen fragen, von dem jetzt endlich klar ist, dass es sich beim Herbst um einen Frühling handelt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und apropos Reformen, wird es denn überhaupt ein Frühling der Reformen? Wollen wir den User-Chef Philipp Türmer fragen. Es sei spannend, sagte er neulich, den Renteneinstieg an die Beitragsjahre zu koppeln. Aber richtig spannend, sagt er, wird es, wenn wir über die Frage reden, nach wie vielen Beitragsjahren. Ihm schweben, glaube ich, bis zur Rente ungefähr 40 Jahre vor. Seinem Parteivorsitzenden Klingbeil wohl ziemlich genau 50, macht einen Unterschied von 10. Und es gibt auch schon die entsprechende Kampfansage dazu. Wenn wir, sagt er, als SPD jetzt auf diesen Kurs einschwenken, dann marschieren wir direkt in den Abgrund. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit der Amerika-Korrespondentin der Zeit, mit Juliane Schäuble in Washington. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass das klappt.
Ich mich auch, hallo.
Frau Schäuble, am Wochenende, am Samstag, gab es Proteste in allen 50 Bundesstaaten, diese No-Kings-Proteste. Was ist das Bemerkenswerte, das Besondere an diesen Demonstrationen? Wie groß ist diese Bewegung mittlerweile, wenn man sich Amerika mal anschaut?
Also sie wächst. Es war ja dieses Mal waren es die meisten Teilnehmerzahlen, mehr als 8 Millionen heißt es. Es ist in der Fläche, es ist in Städten. Es ist überall zu sehen. Ich bin gerade auf dem Weg ins Studio noch an so ein paar vereinzelten Demonstranten, die auch sich an den Brücken hier immer positionieren und die Autofahrer auffordern, zu hupen vorbeigefahren. Also das ist schon sichtbar und jetzt im Frühling macht es auch deutlich mehr Spaß zu protestieren als im Winter. Das ist ein für die Demokraten wichtiges Mobilisierungsmittel. Wir sind ja in dem Midterm-Wahljahr. Im November wird gewählt und die brauchen da so ein bisschen das Gefühl, dass die Bevölkerung es ähnlich schwierig sieht, was gerade in Washington passiert.
Ich schaue gerade zu Frederik Pleitgen, der die amerikanische Situation auch sehr gut kennt. Frederik, hat das Zeug, eine echte Massenbewegung zu werden? Oder ist es dafür
Die wird schon immer größer. Es waren, glaube ich, 8 Millionen, die jetzt am Wochenende protestiert haben. Das ist schon eine Ansage. Und ich glaube, jetzt gerade die Situation im Iran, die macht das Ganze natürlich noch viel schwieriger für Trump. Also wenn man seine Zustimmungswerte sich anschaut, die sind ja eigentlich im freien Fall. Und er hat auch das Problem, dass viele von seinen Unterstützern, jetzt vielleicht nicht die Hardcore-Leute aus der MAGA-Bewegung, obwohl es da auch welche gibt, er ist ja gewählt worden mit der Prärogative, keine neuen Kriege anzufangen. Forever Wars, also für immer Krieg, wo die Amerikaner dann die Amerikaner sehr lange gebunden sind. Und jetzt schlittert man da möglicherweise wieder doch in sowas rein. Man hat ja gedacht, dass das im Iran in ein paar Tagen oder vielleicht ein paar Wochen vorbei ist. Und jetzt sind wir ja schon über einen Monat und es sieht ja nicht danach aus, als wäre man kurz vor dem Sieg, den Donald Trump angekündigt hat.
Müssen wir gleich auch noch mal tiefer reingehen. Trotzdem bemerkenswert, Frau Schäuble sagte neulich in einem Gespräch, so sinngemäß, es ist erstaunlich, wie stabil dennoch Trumps Basis ist und wie sehr die nach wie vor an seiner Seite sind. Woran machen Sie das fest?
Donald Trump ist...
Ich wollte Frau Schäuble fragen, aber mich interessiert auch Ihre Einschätzung, Herr Pleitgen. Erst Sie, Frau Schäuble.
Entschuldigung. Ich mache es an Umfragen fest, die das belegen, auch an Gesprächen. Ich war in Florida vor ein paar Tagen und hatte das Gefühl, dass diese Stammwähler, die Trump früher auch schon gewählt haben, also nicht jetzt die, die noch die ganz neu dazugekommen sind bei der letzten Wahl, aber die davor, dass die auch bereit sind, ganz viel mitzumachen, dass sie dem glauben, was er ihnen sagt, dass er ihnen sagt, wir müssen uns um den Iran kümmern, dass sie einfach nicht bereit sind, die Lager zu wechseln, weil die Polarisierung so stark ist. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch innerhalb dieser großen Koalition, die ihn 2024 zurück an die Macht gebracht hat, auch große Zweifel gibt. Darüber haben wir schon angedeutet, darüber können wir gerne noch sprechen, innerhalb dieser MAGA-Bewegung. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele, die außer Trump gar niemanden zurzeit haben wollen.
Mhm. Warum ist das so, Herr Pleitgen? Ich meine, da bricht einer wirklich, Sie haben es ja gerade gesagt, das zentrale Wahlversprechen. Ja. Wir haben auch immer wieder hier Ausschnitte gezeigt, alte Töne von Trump, die zum Teil 10 Jahre, 15 Jahre und noch länger zurückliegen. Mhm. Und immer dieser Sound, diese dummen Präsidenten, die dann am Ende auch noch so doof sein werden, Krieg gegen Iran anzufangen. Mhm. Und jetzt hast du genau das. Und trotzdem stehen sie zu ihm.
Ja, die Mehrheit seiner Anhänger steht immer noch zu ihm. Und es ist ja nicht nur das zentrale Wahlversprechen, keine Kriege anzufangen, sondern dadurch setzt sich ja ganz vieles andere auch in Bewegung. Die Spritpreise sind ja super hoch, genau wie hier auch. Mhm. Aber die Lebensmittelpreise, das sind ja alles Sachen, wo er vorher versprochen hat, dass es da für die Bevölkerung eine Entlastung gibt. Und das ist jetzt einfach nicht der Fall. Und er sagt denen, ja, hier, dafür ist das irgendwie ein größeres Ziel, das wir verfolgen. Aber wie Frau Schäuble sagt, das ist ganz richtig, Donald Trump ist jemand, der schon auch die Leute, die ihn unterstützen, unter Kontrolle hat und die auch sehr loyal zu ihm sind. Und das Ganze überträgt sich dann auf die gesamte republikanische Partei. Es ist ja immer noch so, obwohl sehr viele Republikaner sehr große Angst haben, bei den anstehenden Zwischenwahlen zu verlieren und ihren Sitz im Kongress zu verlieren, halten sie trotzdem zu ihm. Es gibt in der Partei nicht wirklich nennenswert Leute, die sich gegen Donald Trump stellen. Und die Leute, die sich gegen ihn stellen, die sind dann mittlerweile nicht mehr im Kongress oder nicht mehr in der Partei drin.
Oder sitzen nicht mehr fest im Sattel. In dem Zusammenhang, Frau Schäuble, die Frage, wie fest im Sattel sitzt eigentlich noch der Kriegsminister, sitzt Pete Hegseth?
Das fragen wir uns irgendwie schon seit seinem Amtsantritt, habe ich das Gefühl. Er ist loyal zu seinem Präsidenten und das ist die härteste Währung, die es in dieser Regierung gibt. Pete Hegseth überschlägt sich immer. Er ist gut im Fernsehen nach Trumps Verständnis, was sehr wichtig ist. Er ist martialisch, so dieses männliche. Wir können alles. Wir halten uns auch nicht an die Regeln. Also man ruft auch manchmal ganz unverblümt fast schon zu Kriegsverbrechen auf. Und das gefällt offensichtlich dem Präsidenten. Er darf nicht zu einem Problem für den Präsidenten werden. Das ist die goldene Regel. Wenn jemand die Präsidentschaft überschattet oder Trump runterzieht, dann wäre er gefährlich. Aber momentan führt er das aus, was Trump möchte. Und er verkauft es so, wie Trump es gerne hat. Deswegen sitzt er, solange der Präsident zu ihm hält, fest im Sattel.
Gab heute Morgen, glaube ich, war es eine Geschichte der Financial Times, große Geschichte, dass Hegseth vor dem Krieg offensichtlich Investitionen, namentlich Aktienkauf, da reden wir dann eigentlich über Insiderhandel, in die Rüstungsindustrie geprüft haben lassen soll. So vorsichtig muss ich das formulieren. Diese Leute haben gute Anwälte. Was ist da dran?
Also bestritten hat es sein Ministerium, sein Sprecher, das sei nichts dran. Es gibt diesen Bericht, dass sein Broker sich da erkundigt haben soll. Es wäre schon richtig saublöd, wenn er das versucht hätte zu machen, denn es ist ja glasklar, er hat entscheidenden Einfluss darauf, was beschafft wird für das Militär. Er kann da nicht kurz vor einem Kriegsausbruch Defense-Aktien kaufen, das wäre so dilettantisch, man traut vieles zu zurzeit, aber es kann schon sein, dass der Broker da so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist. Momentan, wie gesagt, wird es bestritten, wird hart dementiert. Da muss man noch schauen, ob an den Berichten etwas dran ist oder nicht.
Ich schaue gerade zu Frederik Pleitgen. Also ich kann mir in dieser Administration ehrlich gesagt alles vorstellen. Und die Art und Weise, wie der Korruption im Grunde öffentlich zelebriert und gelebt wird, würde sowas auch für denkbar
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der amerikanischen Politik ist generell sehr viel denkbar. Also wenn man sich anguckt, es gibt ja ganze Apps, die sich damit befassen, die Investitionen von Nancy Pelosi, der ehemaligen Chefin der Demokraten im Kongress, zu folgen, und dann, dass die Leute dann die gleichen Investitionen machen können, wenn man glaubt, dass da Insiderhandel betrieben wird. Also es ist da schon relativ viel möglich. Es ist jetzt in dieser Administration natürlich auch so, dass es da Leute gibt in der Administration wie Steve Witkoff, wie Jared Kushner, oder der zumindest mit der Administration sehr nah an der dran ist, die ja auch sehr, sehr viele Geschäftsinteressen im Nahen Osten haben. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Man will da, wie gesagt, nicht jemandem etwas nachsagen. Es ist natürlich auch so, dass die Beziehungen da möglicherweise jetzt auch helfen, wenn man diese Situation im Iran lösen will. Aber klar, gibt es da natürlich auch Geschäftsinteressen.
Spielt das große Geld, spielt das bei der Frage, was war eigentlich wirklich die Motivation für diesen Krieg? Spielt das dabei eine Rolle, der große Fonds von Kushner und solchen
Leuten?
Das
ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass man da versucht hat, davon zu profitieren oder dergleichen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand gedacht hat, dass man da davon kurzfristig profitieren kann. Weil ich meine, es war ja völlig klar, dass dadurch die Ölmärkte außer Kontrolle geraten, dass dadurch die Golfstaaten auch massiv unter Druck gesetzt werden. Das sind ja so die Hauptorte, wo Jared Kushner und wo Steve Witkoff auch ihre Geschäftsinteressen haben, ob es Saudi-Arabien ist, ob es Katar ist. Und das sind alles Staaten, die jetzt beim besten Willen nicht profitieren von dieser ganzen Sache. Also es ist natürlich unmöglich zu sagen. Es ist so, dass diese Leute da Geschäftsinteressen haben, dadurch natürlich auch Kontakte haben, die dann wiederum auch möglicherweise Kontakte zu den Iranern haben. Aber ob man da sagen kann, da spielen Geschäftsinteressen eine Rolle, ist wirklich sehr schwer zu sagen.
So, und jetzt die große Frage, Bodentruppen, würde ich Sie beide gerne fragen, Frau Schäuble. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Amerikaner tatsächlich das tun, was sie eigentlich von Anbeginn kategorisch ausgeschlossen haben, nämlich Bodentruppen? Wenn man sich anschaut, wie sie im Moment Leute zusammenziehen, wie denkbar ist das?
Ausschließen kann man es tatsächlich nicht. Die Frage ist, in welchem Umfang dieser Einsatz stattfinden würde. Es gibt ja begrenzte, kurzzeitige Militärschläge, oder vielleicht entführt man jemanden, wie man es in Venezuela getan hat, oder eben richtig massiv, wir besetzen wichtige Positionen und Orte. Es ist schwer vorstellbar. Immer, wie gesagt, den Zusatz in dieser Administration hat man sich vieles nicht vorstellen können, und es ist so gekommen. Aber es sieht schon so danach aus, als ob er zumindest das als ganz klares Drohinstrument verwenden möchte. Seine Sprecherin sagt, er möchte, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, damit er frei entscheiden kann. Deswegen werden jetzt diese Vorbereitungen getroffen. Deswegen wird durchgespielt, was kann wie wo passieren. Und das macht es nicht automatisch unwahrscheinlicher, dass es dann dazu kommt. Es wäre aber ein riesengroßes Risiko, weil, wie wir schon gesagt haben, die Basis da eben unglaublich skeptisch ist. Also nur 2 von 10 Republikanern fänden das eine gute Idee. Also das wäre schon ein sehr, sehr großes Risiko, was Trump damit eingehen würde.
Ja, ist das der Grund, Herr Pleitgen, warum auch die Kommunikation des Präsidenten so erratisch ist? Also auf der einen Seite, wir werden unseren kleinen Ausflug, wie er ihn nennt, bald beendet haben, soll klingen wie alles nicht so wild, bald ist alles vorbei.
Ja.
Um dann wieder zu drohen, wir gehen rein und schlagen euch alles kurz und klein. Und zwar so, dass ihr nicht wieder aufsteht.
Also ich glaube, dass Präsident Trump von Natur aus erratisch ist und vielleicht mehrmals am Tag auch seine Meinung ändert und auch seine Strategie möglicherweise auch umwerfen kann oder umspielen kann. Aber andererseits ist es auch so, dass die sich, glaube ich, nicht einig sind, was sie eigentlich machen wollen. Also ich glaube auch, wie Frau Schäuble sagt, dass die Bodentruppen als Drohinstrument auf jeden Fall da sein sollen. Ich glaube, jetzt zurzeit sind das 15 oder 20.000, von denen da die Rede ist. Ich glaube, da wird man im Iran außer kleineren Operationen wirklich nicht viel mit reißen können. Weil ich meine, das Land ist so riesig, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Mhm. Und die ganze Geografie des Iran, das ist auch so schwierig, da überhaupt eine Invasion zu denken.
Da geht es ja jetzt konkret auch um eine vorgelagerte Insel. Vielleicht können wir das auf der Karte mal zeigen. In der Straße von Hormuz, über die im Grunde, so habe ich das verstanden, da wird das Öl quasi angeliefert.
Die ist nicht in der Straße von Hormuz, die ist in der nördlichen Golfküste, am Persischen Golf.
Genau.
Die Insel Kark, das ist das Hauptölterminal von den Iranern, weil es ist halt so, da können halt diese Supertanker andocken und ganz schnell ganz viel Öl laden und dann über die Straße von Hormuz wieder aus der Gegend rauskommen. Und ich weiß nicht, ob es die Überlegung von Trump, der hat offenbar schon vor Jahrzehnten über die Insel Kark nachgedacht, ist, dass man so natürlich den gesamten Ölexport der Iraner lahmlegen kann. Andererseits ist es so, dass die Amerikaner ja jetzt gerade erst vor ein paar Tagen erlaubt haben, dass mehr iranisches Öl auf den Markt kommt, einfach um den Ölpreis ein bisschen zu kontrollieren. Mhm. Und wenn man das dann komplett abwirkt, dann, ich weiß nicht genau, was man dann gewonnen hätte. Also man hatte natürlich das Druckmittel gegen die Revolutionsgarden, weil sie sich ja auch viel damit finanzieren. Aber andererseits ist man dann, glaube ich, relativ schnell bei 200 oder 250 Barrel, Dollar pro Barrel, was den Ölpreis angeht. Und das andere ist, man hat dann ja nicht das Öl. Also wenn man das Terminal hat, hat man ja das Öl nicht. Das kontrollieren ja dann immer noch die Iraner. Also
was die Infrastruktur,
was man dadurch
zerstört,
gewinnen könnte. Ja. Das andere mit den Bodentruppen, was von die ja immer wieder reden, ist, dass die versuchen würden, das hoch angereicherte Uran sich zu holen.
Das wäre die nächste Frage. Also wie realistisch ist das? Wir reden über
450 Kilogramm ungefähr. So. Meines Erachtens, ich bin jetzt auch kein Militärstratege, wäre das, glaube ich, relativ schwierig. Weil das Zeug, wenn man weiß, wo das ist, man glaubt, dass das in Natanz ist, das ist außerhalb von Isfahan, das ist halt sehr weit im Landesinneren. Das ist sehr weit im Landesinneren. Das ist von der Geografie her auch super schwierig. Man müsste dann halt dahin, das ist, und diese Anlage ist ja auch mehrfach bombardiert worden, und müsste dann hoffen, dass man sich da irgendwie reinschießen kann oder vielleicht da mit Dynamit da reinkommt oder dass es da irgendwie offen ist. Man sieht schon die bergige Landschaft dort. Und dann dieses Zeug rausholen. Das würde sicherlich mehrere Tage dauern, das alles rauszuholen. Weil es ist halt auch in super schweren Behältern. Man weiß nicht, ob die Behälter vielleicht beschädigt worden sind. Und was man immer sagen muss, ich war ja in Genf bei den beiden Verhandlungsrunden auch vor Ort. Und ich habe auch mit beiden Verhandlungsteams gesprochen in der Zeit. Und ich weiß, dass bei jedem Angebot der Iraner, und das kommt auch vom Chef der iranischen Atomenergiebehörde, war immer dabei, dass die das Zeug verwässern. Das alles, wenn man sich dieses Zeug jetzt holen wollen würde, das hätte man alles auch im Verhandlungstisch haben können. Das war bei jedem Deal, den Iraner machen, mit dabei, dass die entweder das Zeug selbst verwässern oder es möglicherweise nach Russland schicken, damit das dann da runtergefahren wird.
Das heißt, Frau Schäuble, der zurückgetretene Terrorabwehrchef kennt, glaube ich, hat einen Punkt, wenn er sagt, all die Kriegsgründe, die er nennt, und teilweise wechseln die binnen Stunden, ist alles Makulatur. Eigentlich habt ihr gar keinen ernsthaften Grund für diesen Kriegseintritt.
Also der redet viel krudes Zeug auch, aber er hat tatsächlich einen Punkt, dass es ganz schwer ist, sich bewusst zu machen, was ist eigentlich das eine klare Kriegsziel. Man kann sagen, das ist ein Vorteil für Trump, weil wenn er dann einfach keine Lust mehr hat, da weiter vor Ort weiterzumachen, kann er sagen, ich habe meine Ziele erreicht, denn vorher hat er sich nicht drauf festgelegt. Also kann man sie auch erreicht haben. Aber es ist natürlich auch riskant. Und genau diese verschiedenen Kriegsgründe, man hat das Gefühl, jeden Tag wird ein anderer genannt. Manche hat man schon erfüllt, dann irgendwie wieder doch nicht. Der Außenminister widerspricht dann oder korrigiert den Präsidenten. Das ist eine Kakophonie, die da stattfindet. Ja. Und Trump wird irgendwann schon sagen müssen, was will er erreicht haben. Er muss es auch irgendwie verkaufen können. Also er muss es entweder jetzt irgendwann mal rhetorisch besser vorbereiten. Er könnte ja mal eine große Rede halten oder sagen, das wollen wir erreichen. Und dann Mission accomplished mit einem großen Bang im Fernsehen zu verkaufen. Das wäre ja so nach Trumps Geschmack. Danach sieht es tatsächlich noch nicht aus.
Ist auch interessant, die Rhetorik mittlerweile, wir können mal kurz reinhören. Das klingt alles sehr, weil Frederik Peitgen-Hodge hier ist, nach Russland und nach Putin. Er nimmt auch das Wort Krieg nicht mehr in den Mund, sondern redet von einer Spezialoperation, ganz ohne Ironie.
Die Demokraten wollen von den enormen Erfolgen ablenken, die wir bei dieser Militäroperation erzielen. Ich werde das Wort Krieg nicht verwenden, weil sie sagen, dass es vielleicht nicht gut ist, dieses Wort zu benutzen. Sie mögen das Wort Krieg nicht, weil man dafür eine Genehmigung einholen muss. Deshalb nutze ich das Wort militärische Operation, denn genau das ist es, eine militärische Dezimierung.
Eine militärische Operation, Herr Weidken, wie bekannt kommt Ihnen das vor, wenn Sie das hören? Sie waren öfter bei Pressekonferenzen von Putin in letzter Zeit.
Ja klar, also da in Russland ist es ja so, man muss das ja eine Spezialoperation nennen. Das ist aber nicht die einzige Sache. Ich meine, es saßen ja, ich weiß nicht, wie viele Leute schon bei Ihnen in der Sendung, die darauf hingewiesen haben, dass zum Beispiel die Bombardierung von kritischer Infrastruktur, von Energieinfrastruktur illegal ist. Und das ist ja auch eine Sache, die jetzt angedroht wird, dass Kraftwerke bombardiert werden. Es sind ja auch schon Gasinstallationen von den Iranern bombardiert worden. Das ist dann, na klar, die Drohungen werden dann halt immer krasser. Und ich glaube, auch vielen Amerikanern schmeckt das dann irgendwann nicht mehr, dass man mit solchen Sachen um sich schmeißt. Und man darf auch nicht vergessen, dass das für die Iraner auch ganz andere Parameter gelten als für die USA. Wenn die Amerikaner davon reden, dass die Marine der Iraner dezimiert worden ist oder die Luftwaffe. Ich habe die Luftwaffe von den Iranern in den vergangenen Jahren gesehen. Also wenn man da zum zweiten Flughafen in Teheran, Mehrabad hingegangen ist, da standen die ganzen alten F-14, F-4 Phantomen, die standen da alle rum. Die hätten sowieso nicht viel damit machen können. Genau. Und deswegen für die Iraner, das war, glaube ich, alles mit eingeplant. Aber für die ist es halt so, solange die noch an der Macht sind, solange die noch Raketen und Drohnen schießen können, sehen die sich auf der Gewinnerstraße. Und man muss ja eigentlich nur sich vergangene Konflikte angucken. Wenn man zurückgeht zum Beispiel nach Vietnam, da haben ja die Nordvietnamesen eigentlich keine Schlacht gewonnen, aber trotzdem am Ende den längeren Atem gehabt, Richtig. Weil man eigentlich nur da sein muss. Im Irak war das so. Da hatte man ja auch geglaubt, Saddam ist weg.
Afghanistan
war genau das Gleiche. Im Endeffekt, solange die da sind, solange die noch zurückschießen können, sehen die sich auf der Gewinnerstraße. Und gleichzeitig ist es für die Iraner jetzt auch noch so, dass die enormen Druck auf die Golfregion noch ausüben können, dadurch, dass die Meerenge von Hormuz im Würgegriff haben.
Und noch zum Schluss gefragt, weil es aus deutscher Sicht so interessant und auch so wichtig ist, die Attacke gegen Merz. Vielleicht schauen wir uns das einmal kurz an. Merz, der ja immer das gute Gefühl verströmt hat, wenn einer noch einen Kontakt zum amerikanischen Präsidenten hat, dann ich. Jetzt klingt das plötzlich so.
Die NATO ist ein Papiertiger. Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie waren nicht da. Der deutsche Bundeskanzler, alles Freunde von mir, Friedrich, der deutsche Bundeskanzler, sagte, das ist nicht unser Krieg. Wir haben nichts damit zu tun. Nun, die Ukraine ist nicht unser Krieg, aber wir haben geholfen. Ich denke, es war ein gewaltiger Fehler, dass die NATO einfach nicht da war. Sie waren einfach nicht da. Das wird den Vereinigten Staaten viel Geld einbringen, denn wir geben jährlich Hunderte von Milliarden Dollar für die NATO aus. Hunderte von Milliarden, um sie zu schützen, und wir wären immer für sie da gewesen. Aber angesichts ihres Verhaltens müssen wir das wohl nicht mehr sein, oder?
Droht er nur oder meint er das ernst? Was glauben Sie?
Ich glaube, er droht. Und er würde es auch gerne ernst meinen, ob er wirklich zum Beispiel die NATO verlassen würde. Das ist eine Frage, darüber kann man viel diskutieren und viel streiten. Aber er möchte das Drohpotenzial erhöhen. Und ich glaube, jede Regierung in Europa und andere Partner von Amerika haben in den vergangenen Monaten lernen müssen, dass selbst wenn man das Gefühl hat, man ist der Trump-Flüsterer oder man kann mit ihm, dass das nicht von Dauer ist. Trump ist nicht berechenbar in dieser Frage. Und wenn er das Gefühl hat, er kann jemanden gegen Schienbein treten, heute sind die Franzosen dran, dann morgen sind es die Deutschen, dann sind es die Dänen, dann wird er das tun. Er ist da nicht zu kontrollieren und nicht zügelbar. Und die Europäer, wir diskutieren das so oft, müssen sich selber die Frage stellen, wie können wir es schaffen, weniger abhängig von Amerika zu sein und von diesem Präsidenten.
Also Frau Schäuble, ganz herzlichen Dank. Auf bald und gerne auch mal hier im Studio. Danke Ihnen sehr. Würde gerne noch mal nach dem kleinen Dissens zwischen den beiden fragen. Sie sagen, der meint das ernst?
Ich glaube, der meint das ernst. Also ich glaube nicht, dass die USA sich jetzt von der NATO abwenden werden. Ich glaube erstens mal, dass Donald Trump ein Phänomen für sich ist. Ich glaube, nach der Präsidentschaft von Donald Trump werden die Karten neu gemischt. Ich weiß nicht, ob Rubio oder Vance wirklich das Zeug dazu haben, eine Präsidentenwahl zu gewinnen. Also ich würde mir da jetzt als Europa nicht so eine große Sorge machen, dass sich die USA von Europa abwenden. Aber es ist schon so, dass natürlich jetzt der Krieg im Iran massiv Ressourcen auffrisst, die eigentlich für die Ukraine total wichtig sind. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Wenn man guckt, wie viele Flugabwehrraketen jetzt verschossen worden sind. Ja. Und die Iraner, es gibt ja auch teilweise, es gab eine sehr bekannten Abschuss, wo die Iraner eine Rakete abgefeuert haben, die kostet 250.000 Dollar. Und ich glaube, es waren die Israelis, haben 11 Patriots auf das Ding abgeschossen. 44,4 Millionen Dollar, um das Ding abzuschießen.
Genau. Eine davon kostet ungefähr 4 Millionen.
Genau. Und es ist
Wahnsinn. Das ist mal effizient.
Das ist der Preis, aber es ist auch so, dass das Zeug ja sowieso Mangelware ist, Richtig. Auch für die Ukrainer. Und das wird das dann einfach schwer für die USA machen, das dann in dem Umfang zu liefern. Und natürlich sind die dann auch so, dass sie sagen, hier, der Krieg, den wir führen, der kommt zuerst. Und ich glaube, für die Ukraine ist das schon ein Problem. Man sieht ja, dass Volodymyr Zelensky versucht, sich in der Region einzubringen, den Golfstaaten auch zu helfen. Es ist mir ein absolutes Rätsel, dass die Drohnen, die Shahed-Drohnen, die die Iraner schießen, davon schießen die Ukrainer jeden Tag Hunderte ab. Warum das so ein Problem ist für die Golfstaaten und für Israel. Die haben eine viel größere Wirkung in dem Krieg, als sie eigentlich im Ukraine-Krieg haben. Also die Ukrainer scheinen doch irgendwas drauf zu haben, was andere Länder nicht haben im Umgang mit diesen
Dingen. Hätte ich fast gesagt, ukrainische Hausfrauen scheinen dann doch im Bereich Drohnenbau einiges drauf zu haben. Haben wir dieser Tage gehört, den Vorsitzenden von Rheinmetall, Pappberger, der sagte, das kann man eigentlich nicht ernst nehmen, was sie da an Technologie haben. Das ist sowas wie Legosteine. Und das bauen ukrainische Hausfrauen zusammen, sind dann hinterher wieder ziemlich peinlich zurückgerudert. Ich sehe das so wie Sie. Ich würde bei denen mal nachfragen, wie macht ihr das
eigentlich? Ja, man kann ja auch mal bei diesen angeblichen Hausfrauen sagen, die Ukraine haben damit ja, ich glaube, 10 russische strategische Bomber lahmgelegt mit dem Zeug. Also das hat schon eine Wirkung. Jetzt auch bei den Iranern auch. Die amerikanischen Soldaten, die in Kuwait ums Leben gekommen sind, das war auch eine Shahed-Drohne von den Iranern. Diese Dinger haben schon eine Wirkung. Und vor allem jetzt gerade, wenn man da Angst und Schrecken verbreiten will, jetzt da in Hormuz, das ist fast unmöglich, sich dagegen zu feiern. Auch die Idee, die Tanker mit Kriegsschiffen zu begleiten. Ich bin vor 13 Jahren bin ich mal mit dem amerikanischen Flugzeugträger Abraham Lincoln, das ist der jetzt auch an den Kampfhandlungen, durch die Strait of Hormuz durch mit den Amerikanern auf diesem Flugzeugträger. Und man hat da sehr lange Zeit das iranische Festland gesehen. Und wenn ich das iranische Festland sehen kann, dann kann mich das iranische Festland natürlich auch sehen. Und deswegen ist das ist super schwer, da so einen Tanker zu schützen. Kostet natürlich unheimlich viel Geld und macht Kriegsschiffe anfällig. Kriegsschiffe sind dafür da, auf dem offenen Meer auf Distanz eine Wirkung zu entfalten. Sobald die in so einer Meerenge drin sind, ist das saugefährlich.
Da geht's ja auch um Minen. Und das ist interessanterweise erfolgt man der Bereich, in dem wir einer der wenigen Bereiche absolute Weltspitze noch sind. Das heißt, wie reden Sie darüber im Auswärtigen Ausschuss? Müssen wir uns, sollten wir uns daran beteiligen?
Ich glaube, da muss man verschiedene Ebenen in diese Debatte mit einführen. Das eine ist die Frage, was können wir dazu beitragen, wenn tatsächlich noch kriegerische Handlungen vor Ort stattfinden? Mhm. Und da ist die Antwort relativ wenig. Mhm. Die Bundeswehr hat einen Großteil ihrer Marinekapazitäten in der NATO-Planung, auch mit Blick auf unsere Ostflanke, gebunden. Und die amerikanischen Schiffe sind ja auch nicht in der Straße von Hormuz, sondern in sicherer Entfernung. Das heißt, Minenräumer können dort eigentlich erst dann zum Einsatz kommen, wenn keine Gefahr mehr von Seewegen oder aus der Luft durch beispielsweise iranische Drohnen da sind. Deswegen wäre das eine Diskussion für einen möglichen Friedensschluss, wenn es darum geht, etwaige Minen, wenn sie denn ausgebracht wurden, auch das ist ja noch nicht ganz sicher, zu räumen. Was mir schon noch ein Anliegen war, weil das eben auch aufgegriffen wurde, zur Frage der NATO. Das ist kein Konflikt der NATO. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis.
Ja, klar.
Und wenn ein Mitgliedstaat angegriffen wird, auch die Vereinigten Staaten, dann sind wir dafür da. Nach 9/11 ist Deutschland in den ersten Kampfeinsatz mit Bodentruppen gegangen, weil die Amerikaner Artikel 5 aktiviert haben. Es sind deutsche Soldaten im Gefecht gefallen. Und ich glaube, das muss man immer wieder betonen, das ist kein Einsatz der NATO, weil die NATO ein Verteidigungsbündnis ist.
Das ist ja ohnehin eine sehr elastische Definition der NATO. Ich würde gerne die Chance noch nutzen, weil Frederik Pleiten heute hier ist. Sie sind als, glaube ich, einziger westlicher Reporter gemeinsam mit Claudia Otto in den Iran rein, gleich zu
England. Das englische Fernsehen war mittlerweile auch da. Die sind danach nach uns dann.
Ach, okay. Das
Sky News. Ja.
War mir nicht klar. Ganz technisch gefragt. Wie macht man das? Wie sind Sie da eingereist? Wie muss man sich das vorstellen? Nehmen Sie uns einmal mit.
Also wir haben als...
Sie sind nach Jerewan geflogen, ne?
Wir sind nach Jerewan geflogen. Also wir haben, als der Krieg losgegangen ist, ich fahre da jetzt schon seit 10, 12 Jahren schon hin, als der Krieg losgegangen ist, habe ich mich in Kontakt gesetzt, soweit es noch ging. Es gibt da zwei Behörden, mit denen man reden muss, das Außenministerium und das Kultusministerium. Mhm. Und habe halt mit denen geredet und habe gesagt, es wäre wichtig, wenn wir da hinkommen. Wir sind ja auch im Konflikt mit den USA, deswegen ist es wichtig, dass ein amerikanischer Sender kommt, der auch international sendet. Und das haben die dann auch so gesehen und haben uns dann ein Visum erteilt. Und wir sind dann nach Jerewan geflogen und du musst dann halt von Jerewan an die Grenze fahren. Das sind 9 Stunden.
Gejuckelt, sorry.
Ja, das war verschneit und Bergpässe und was nicht alles. Und dann mussten wir in einer Stadt, die heißt auf der iranischen Seite Nordus, musst du dann über die Grenze gehen. Also musst du dann alles auspacken, dein ganzes Zeug, und dann über die Grenze schleppen. Das waren dann so 1,5 Kilometer. Dann haben wir an der Grenze, wir sind dann an die Grenze gekommen und die haben uns gesagt, ihr kommt nicht rein. Weil die gesagt haben, es ist Kriegszustand und Ausländer dürfen nicht rein. Und wir hatten dann glücklicherweise unseren Fahrer, den wir schon seit 30 Jahren im Iran haben, und einen Übersetzer da auf der anderen Seite, die Papiere hatten. Und die haben dann mit ihnen geredet und die haben uns dann darüber gelassen. Und wir sind dann nochmal 14 Stunden gefahren. Und das ist ja noch nicht mal die Hälfte des Landes. Das ist schon ein Riesenland.
Das ist wichtig, das mal zu verstehen, wie groß dieses Land ist.
Unglaublich groß und wenn man allein durch diese Bergketten durchfährt nach der Grenze, das ist ein Terrain, wo du als Angreifer,
exakt, das
da hast du fast keine Chance.
Und da kannst du auch Uran verstecken und alles mögliche.
Da kannst du alles verstecken.
Ganz schwer daran zu kommen.
Super schwer daran zu kommen. Die Amerikaner haben ja zum Beispiel in Yazd auch diese ballistischen Raketenstellungen da offenbar bombardiert und die schießen da trotzdem immer noch raus. Mhm. Auf jeden Fall sind dann 14 Stunden gefahren und waren dann kurz vor Teheran, haben aber dann gehört, dass es in Teheran große Bombardierungen gibt, gerade im Westen der Stadt. Und da hätten wir dann durchfahren müssen, haben dann eine Nacht in der Stadt, die heißt Qazvin, verbracht. Und da waren schon auch ganz viele Luftschläge auch in der Nähe. Und in Teheran ist es halt, da war es dann halt schon so, dass du halt wirklich, du bist dann irgendwo sicher.
Das, was ich vorhin meinte, wie Sie diesen Charakter dieses Krieges beschrieben haben, uns auch ein paar Bilder davon mal anschauen. Das sind sozusagen Spuren von Zerstörung. Mhm. Was ist da eingeschlagen? Wo sind wir da?
Mehrere große Bomben eingeschlagen, also wahrscheinlich 2000 Pfund Bomben, 1000 Kilo Bomben. Das sind natürlich alles Präzisionsbomben, aber wenn man sowas in einer dicht besiedelten Stadt abwirft, dann werden halt Leute zu Schaden kommen. Als wir da angekommen sind, waren noch Leute, die ja Hab und Gut daraus, da sieht man auch welche gerade, da rausgeholt haben aus den zerstörten Gebäuden. Und da war es halt so, als wir da waren, gab es halt einen Luftschlag da auch in der Nähe. Und da mussten wir halt relativ schnell abhauen.
Also das schauen wir uns auch gleich an. Aber ich will nur noch mal, weil wir das gerade sehen, verstehen. Sozusagen auch da wieder das Märchen von der chirurgisch präzisen Kriegsführung. Wir treffen nur die bösen Jungs und alle anderen haben nichts zu befürchten. Ist natürlich Quatsch.
Da sterben viele
Zivilisten
die Bomben
auch in
sind präzise, Krieg. Aber wenn du so große Bomben einsetzt in einem Stadtgebiet, dann wird das Haus daneben halt auch zerstört werden. Und gerade in Teheran ist es so, da gibt's keine Bombenkeller. Da gibt's keine Sirenen. Das heißt, du weißt nicht, wann das losgeht.
Man kriegt das gar nicht mit.
Nee, man kriegt das
keine
gar nicht
mit. Nein, gar nichts.
Du sitzt da und das kann dann jederzeit losgehen. Also das war auch für uns ein großes Problem. Du kannst halt auch nie schlafen oder so, ne? Weil man filmt den ganzen Tag und wir haben ja dann die Zeitumstellung nach Amerika. Das heißt, wir versuchen dann da auch nachts zu berichten. Und dann bist du um 4 oder 5 fertig, willst dich ins Bett legen und dann hörst du dann auch wieder Einschläge da in der Nähe. Und wir haben dann versucht, irgendwie auf die unteren Etagen, wir haben dann ein Hotel, in dem auch schon seit 6, 7 Jahren auch immer wieder regelmäßig sind. Aber du weißt halt, wenn es da das Haus nebenan trifft oder dein Haus, da kann man nichts machen.
Hat man eine Idee, wie viele Zivilisten sind da schon gestorben in diesem Krieg?
Das ist schwer zu sagen. Also die offiziellen Zahlen sind, glaube ich, 1500, ein bisschen da drüber, aber es gab jetzt, glaube ich, auch von der UN einen Bericht, dass, ich glaube, 60.000 zivile Einrichtungen, also ob das jetzt Wohnhäuser sind oder Krankenhäuser oder irgendwas anderes, auch in Mitleidenschaft schon gezogen wurden.
Diesen Moment, den haben Sie miterlebt. Also plötzlich geht's los und nichts und niemand bereitet dich darauf vor. Und man sieht dann auch bei einem routinierten Kriegsreporter wie bei Ihnen eine gewisse Hektik aufkommen. Wir schauen mal kurz rein.
Wir befinden uns gerade im Osten von Teheran und laut den Behörden gab es hier einen massiven Luftangriff, der ein Wohnhaus getroffen hat. Einige der Überlebenden dieses Luftangriffs stehen noch immer unter Schock. Während wir filmen, hören wir das Dröhnen eines Jets über uns. Dann Flugabwehrfeuer. Erschreckend nah.
Wir sollten gehen.
Ja, wir sollten gehen.
Los, los.
Nach rechts, okay? Wir hören Jets über uns und die Flugabwehr. Wir müssen so schnell wie möglich hier weg. Hier in der Nähe gibt es gerade eine riesige Explosion.
Ich meine, wie trifft man die Entscheidung, wo man hinläuft?
Das ist schwierig. Also wir haben dann, du willst natürlich so schnell wie möglich von dem Ort weg, ne? Weil es ist ja oft so, wenn die einen Ort bombardiert haben, dann ist es oft so, dass der halt wieder bombardiert wird, um da vielleicht noch mehr zu zerstören. Oder man meint, dass er das erste Mal nicht ganz zerstört hat. Das ist so der erste Reflex. Aber es ist in der Tat da schwer zu entscheiden, unterkommen kannst du nirgendwo. Wir sind dann halt so schnell wie möglich zu dem nächsten Taxi, was wir gesehen haben, gelaufen und sind dann halt da weggefahren, so schnell wie möglich. Aber da kann es natürlich dann.
Wegfahren heißt, du kannst auch geradewegs ins Verderben
natürlich,
fahren.
Ja, das kann auch,
das
sein.
Kann's auch
ja, ja,
heißen.
Ja,
also, man muss besser gewesen stehen.
Der einzige Weg, wie man sich da schützen kann, eigentlich, ist, dass du guckst, wenn du irgendwo hinfährst, ob da eine Polizeistation in der Nähe ist. Das sind ja alles Ziele. Checkpoints in der Nähe sind, ob da vielleicht eine Basis von der Basij-Miliz, das ist ja so eine paramilitärische Miliz, die wir haben, in der Nähe ist. Und dann versuchen, da nicht zu sein. Aber wenn du da bist, wo gerade ein Luftschlag war, dann kann das natürlich schon passieren, dass da noch was einschlägt. Aber es ist auch so, dass überall, wo wir hingefahren sind, innerhalb von relativ kurzer Zeit dann auch Luftschläge da in der Nähe, in der Umgebung
stattgefunden haben. Also man ist nirgendwo sicher. Einmal nach Deutschland und in die deutsche Debatte, Herr Volkmann. Ich habe vorhin Manfred Weber zitiert, der hier saß und sagte, dieser Krieg ist auch im deutschen Interesse. Würden Sie bestätigen?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Kriegszielen und ob man die tatsächlich erreicht. Und die Kriegsziele, die Israel und die USA formuliert haben, dass der Iran keine Atomwaffe bekommt, Weiterverfolgung seines Atomprogramms behindert wird, das ballistische Raketenprogramm des Irans beendet wird, die Unterstützung für terroristische Milizen eingestellt wird in der Region, Hezbollah, Houthis, andere, das ist in deutschem Interesse. Die Frage ist, ob mit den Militärschlägen, die jetzt angefangen wurden, dieses Ziel zu erreichen ist. Und das ist die Frage, die, glaube ich, Stand jetzt offen ist in der Beantwortung. Eine Strategie oder eine, in der Deutschland eingebunden wurde, hat ja der Bundeskanzler auch öffentlich erklärt, die kann man jetzt nicht sofort erkennen. Nichtsdestotrotz, und das finde ich ist auch wichtig, wenn man diese Bilder aus Teheran sieht, darf man zwei Sachen nicht vergessen. Erstens, wie grausam das iranische Regime gegen seine eigene Bevölkerung noch vor wenigen Wochen vorgegangen ist. 30.000 ermordete Iraner auf den Straßen Teherans. Bis jetzt sitzen 10.000 in den Foltergefängnissen dieses Regimes. Und wie hemmungslos der Iran zivile Ziele in seinen Nachbarstaaten beschießt. Es sind ja über ein halbes Dutzend neutrale Länder, Oman, die VAE, Katar, Kuwait, Bahrain, angegriffen worden. Und dort sehen wir ganz ähnliche Bilder, die durch das Mullah-Regime direkt zu verantworten sind.
Ist das völkerrechtskonform, was da passiert?
Da gibt es in der deutschen Völkerrechts-Community unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Professoren wie Matthias Herdegen in Bonn, Sven Simon in Marburg.
Haben Sie doch einen zweiten?
Sven Simon in Marburg.
Und wen noch?
Also ich kann Ihnen die Völkerrechts-Community jetzt nicht vollständig namentlich auskennen, aber ich kann Ihnen andere Länder nennen, Kanada, Australien, die sagen, dass es völkerrechtskonform ist. Es gibt andere, die sagen, es sei nicht völkerrechtskonform. Für mich ist die entscheidendere Frage, was aktuell im deutschen Interesse ist. Und es kann, glaube ich, nicht in unserem Interesse sein, dass wir dem iranischen Regime zugestehen, die Weltgemeinschaft mit der Straße von Hormuz zu erpressen, damit quasi eine Schlinge um die Weltwirtschaft zu haben, die sie immer und immer wieder einsetzen können. Wenn es um die Frage ihres Atomprogramms geht oder wenn es um die Frage des ballistischen Raketenprogramms geht.
Die Schlinge haben wir doch jetzt selber mit angelegt, ne?
Nee,
die Schlinge gab es ja vorher nicht.
Wir sind ja nicht Konfliktpartei.
Es gab vielleicht die Schlinge, aber keiner hat sie zugezogen.
Genau. Deswegen ist
aber jetzt gibt es sie.
Das ist ja genau die Differenzierung, die ich versucht habe gerade aufzumachen. Das eine ist die Frage, hätte man diesen Krieg anfangen sollen? Und da hat der Bundeskanzler ja auch im Deutschen Bundestag erklärt, er hätte davon abgeraten. Jetzt, wo dieser Krieg angefangen wurde, ist aber die nächste Frage, ist es ein guter Ausgang dieses Kriegs, wenn das Regime gestärkt daraus hervorgeht? Oder sollte man andere dabei unterstützen, zum Beispiel auch arabische Nachbarstaaten, maximalen Druck auf das iranische Regime auszuüben, um sicherzustellen, dass das Atomprogramm eingestellt wird und das Raketenprogramm
auch wenn es nervt, aber ich muss die Frage wieder und wieder stellen. Nach Ihrem Dafürhalten, völkerrechtswidrig oder konform, was da passiert?
Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten. Es gibt, wie gesagt, Völkerrechtslehrer in Deutschland, die der Auffassung sind, das ist eine Weiterentwicklung der Präventivschlagdoktrin. Es gibt andere, die sagen, es ist völkerrechtswidrig. Entscheidender als diese Frage aus meiner Sicht ist, wie wir dafür sorgen, dass die Auswirkungen dieses Krieges auf uns und auf die Weltgemeinschaft möglichst gering sind.
Überzeugt Sie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages?
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags ist da mit einem Gutachten zu beauftragt worden.
Genau.
Aber die Frage bei Rechtsmeinung...
Nach herrschender Ansicht stellen die amerikanischen und israelischen Angriffe einen völkerrechtswidrigen Verstoß gegen das in Artikel 2 Absatz 4 und so weiter niedergelegte Gewaltverbot dar, da sie weder vom Recht der Selbstverteidigung gedeckt, noch vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen autorisiert worden sind. Zitate Ende.
Genau, und da würden Herdegen und ich glaube auch Simon argumentieren, dass die Frage beim Gewaltverbot mit der Präventivschlagdoktrin neu zu bewerten ist. Aber ich würde vorschlagen, dass Sie die einladen und nicht mich, um das zu diskutieren. Für mich ist entscheidender die Frage, was wir dafür tun, dass die Auswirkungen dieses Kriegs auf Deutschland möglichst gering ausfallen und dass diese Auswirkungen auf die regionale Stabilität und Frieden möglichst gering ausfallen.
Herr Thürmer, wie schauen Sie da drauf? Was ist das für eine Debatte, die wir da gerade erleben?
Also Punkt eins, ich habe mir diese Argumentation angeschaut, dieser eine Professor, der meint, es wäre gegebenenfalls nicht völkerrechtswidrig. Ich finde das überhaupt nicht überzeugend.
Er argumentiert nach, und sagt, wenn sozusagen unmittelbare Gefahr droht, ja, dass die Einschränkung, die er macht.
Und bislang habe ich noch von niemandem überzeugend dargestellt bekommen. Also nicht mal die USA behaupten ja ehrlicherweise konsistent oder Israel, dass dieser Einsatz in erster Linie dazu gedient hätte, einen unmittelbar bevorstehenden Atomschlag zu verhindern. Meiner Ansicht nach ist dieser Krieg klar völkerrechtswidrig. Und es ist im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass man sich an das Völkerrecht hält. Daraus haben wir sogar ein sehr vitales Interesse daran, wenn wir in die Ukraine kommen, gucken. Ich würde es verstehen, dass man sagt, das Völkerrecht darf aber im Umkehrschluss auch nicht dazu führen, dass Diktaturen, die ihre Bevölkerung unterdrücken, wir haben gesehen, was im Iran Anfang des Jahres passiert ist, es darf nicht zum Schutzrecht für Diktaturen verkommen. Das verstehe ich, dieses Argument. Nur das Problem ist, was wir bislang sehen und bei der aktuellen Entwicklung, dass das Ziel, das proklamiert worden ist, nämlich, dass man die iranische Bevölkerung befreit, dass das erstens nicht erreicht zu werden scheint und dass es meinem Erachten nach auch nur ein vorgeschobenes Ziel ist. Denn ich sehe in keiner Form und ich habe auch das Gefühl, dass in den öffentlichen Verlautbarungen sowohl Israel als auch die USA davon abrücken, dass das noch in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Und deswegen, ich verstehe, wenn man am Anfang sich ein bisschen schwer getan hat mit einer Einschätzung. Ich finde aber jetzt ist schon die klare Einschätzung, dass das, was dort geschieht, in keiner Hinsicht in unserem Interesse sein kann.
Ich schaue gerade zu Frederik Bleitgen. Ist das eine, von außen betrachtet, eine abgehobene akademische deutsche Diskussion? Oder ist das eine Debatte, die wir dringend führen müssen?
Ich glaube, die Debatte, die ist sicherlich wichtig. Ich weiß nicht, das spielt natürlich jetzt für die Kriegsparteien im Moment keine Rolle. Der Krieg läuft ja. Die Frage ist nur, wenn man darüber redet, zu sagen, Deutschland hat ein Interesse daran, dass es einen gewissen Ausgang gibt, also dass die Auswirkungen auf uns unter Kontrolle gehalten werden, dann ist halt die Frage, was macht man, um das zu erreichen? Und da ist halt bislang ist da ja relativ wenig passiert. Ne? Also es ist weder sind da militärische Mittel zur Verfügung gestellt worden. Das ist ja relativ früh schon ausgeschlossen worden. Und dadurch hast du natürlich jetzt im Moment zwei Probleme. Andererseits ist Donald Trump stinksauer darüber, dass da nicht geholfen wird. Und andererseits ist es natürlich auch so, dass durch die Schäden, die Herr Volkmann ja auch benannt hat, in den Golfstaaten auch riesig groß sind. Also ja, was man könnte ja zum Beispiel den Kataris Flugabwehrraketen geben oder Flugabwehrmittel geben, damit die besser klarkommen. Es ist eine riesen katarische Gasinstallation zerstört worden von den Iranern.
Auf Jahre hinaus.
Die auf Jahre, in 4 Jahre oder so brauchen die, um das wieder instand zu setzen. Man könnte zum Beispiel Flugzeuge zur Verfügung stellen, um Israel zu helfen, Drohnen abzuschießen oder Marschflugkörper abzuschießen. Das ist ja in der Hinsicht ist ja relativ wenig passiert, um zu gucken, dass man die Infrastruktur da ein bisschen beisammen hält oder schützt. Und die andere Sache ist die, was man nicht vergessen darf in der Debatte, ist, dass Deutschland ja schon auch noch diplomatische Beziehungen mit dem Iran hat. Die Iraner haben in Deutschland eine Botschaft, einen Botschafter. Und die Frage ist, wenn man will, dass das Ganze so schnell wie möglich zu Ende geht, ob man dann versucht, dann zwischen den Parteien zu vermitteln. Weil die Amerikaner sagen ja selbst, sie wollen mit dem Iran reden. Und jetzt zur Zeit ist es, glaube ich, so, dass Pakistan sich da einbringt, die Türkei sich auch einbringt, die regionalen Staaten einbringt. Die Europäer sind da komplett außen vor.
Deutschland, Europa steht da quasi am Rande. Das mag auch, Herr Thürmer, damit zu tun haben, dass wir mit uns selbst beschäftigt sind, insbesondere auch Ihre Partei, die SPD, mit sich selbst beschäftigt ist. Ich habe Sie vorhin zitiert, wenn wir diesen Weg jetzt gehen, dann werden wir in den Abgrund gehen. Wie hart tobt eigentlich dieser Streit um die Neuausrichtung der SPD? Und wie erleben Sie diesen sich abzeichnenden Untergang als wirklich große Volkspartei? 2 entscheidende Landtagswahlen jetzt verloren, anders kann man das nicht sagen. Marginalisiert, stehen bei 12%. In Sachsen-Anhalt im Herbst droht es richtig bitter zu werden. Da droht tatsächlich einmal raus aus dem Landtag und so weiter. Wer ist verantwortlich dafür?
Das waren jetzt einige Fragen.
Die aber alle kreisen um die eine Frage, was ist los bei der SPD?
Absolut. Also erstmal, ich Mein Ziel ist es, ich glaube an die Werte der Sozialdemokratie. Ich glaube, es braucht eine sozialdemokratische Partei und deshalb gilt es, diesen Untergang zu verhindern. Aber in der Tat, ich habe den Eindruck, im Moment gucken ja viele auf diesen Wal in der Ostsee. Und manchmal erinnert meine Partei mich etwas an diesen Wal. Weil wir machen einen Fehler nach dem anderen und lernen aber nicht daraus, machen immer wieder das Gleiche.
Sie sagen auch immer das Gleiche. Sie haben neulich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie unsere Sendung dazu gesehen haben, letzte Woche. Sie haben neulich gesagt, seit 15 Jahren erzählen wir uns, dass wir Politik machen für die hart arbeitende Mitte der Gesellschaft.
Es kommt immer wieder.
Deswegen, es war auch nicht aber schwer, die entsprechenden Passagen zusammenzuschneiden.
Es bleibt eine total leere Formel. Da steckt nicht so richtig viel dahinter. Und ich glaube, wir müssen miteinander ringen, was die richtige Ausrichtung ist. Aber ich habe ein klares Angebot, ehrlicherweise. Meiner Ansicht nach hat die SPD in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen ganz großen Fehler gemacht. Sie haben es irgendwie versucht, allen recht zu machen. Also immer Kompromisse, gesellschaftlichen Zusammenhalt gepredigt, aber es immer versäumt zu sagen, was ist denn unsere Vision, wo wollen wir denn hin, was ist unsere Vorstellung einer Gesellschaft, wo kann man irgendwie noch Hoffnung empfinden, auch dass sozialdemokratische Werte überzeugen. Und haben uns aber nie getraut, dann auch mit denen anzulegen, die einer wirklich gerechten Gesellschaft, in der Teilhabe für alle eingelöst wird, auch anzulegen. So, weil
Wem würden Sie sich denn gerne richtig anlegen?
Das benenne ich klar. Ich glaube, es gibt einen ganz großen Interessengegensatz, den wir in den USA besonders stark beobachten, bei uns aber auch. Und das ist das Entstehen von so einem neuen, eher so einer Adelskaste, von so Superreichen, die völlig abgelöst sind von der Realität und deren Geschäftsmodell darauf beruht, die breite Mehrheit auszubeuten. So, die Reichtümer ansammeln, die es auch immer mehr nach politischem Einfluss drängt. Wir sehen das in der Trump-Administration ganz stark, wie die zusammenarbeiten. Aber wir sehen diese Entwicklung auch in Deutschland mit einer immer weiter sich voneinander entfernten Gesellschaft, einer kleinen Klasse von Superreichen. Und wenn man das ernst meint, dass man was für die hart arbeitende Mitte tun will, dann muss man auch sagen, dass die Interessen hier gegensätzlich sind. Und wenn man sagen will, man will, dass der Wohlstand, den wir gemeinsam als Gesellschaft erarbeiten, auch bei denen ankommt, die sich jeden Tag anstrengen, dann muss man sich auch trauen, den Konflikt mit denen zu suchen, die auf der anderen Seite stehen.
Stattdessen sagt Ihr Parteivorsitzender, wir werden als Gesellschaft mehr arbeiten müssen. Richtet sich wieder genau an diese harte arbeitende Mitte. Sie soll noch ein bisschen härter arbeiten, so verstehe ich das.
Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die arbeiten, hier nicht quasi ganz alleine den gesamten Laden schmeißen. Das sehen wir nämlich an jeder Stelle. So, die sind die allerersten, die betroffen sind, wenn es zu Preissteigerungen an Tankstellen kommt. Die sind diejenigen, die aber auch in den letzten Jahren zunehmend belastet worden sind durch höher werdende Steuersätze, Sozialabgaben. Mhm. Und profitiert haben immer wieder die gleichen.
Also Sie stellen diese Frage jetzt so rhetorisch in den Raum und jeder würde zustimmen mit Nicken und sagen, es ist doch klar, dass man das macht für die Leute, die den Laden schmeißen, wie Sie das sagen. Aber der katastrophale Eindruck, der entstanden ist mit Blick auf Ihre Partei, ist, Sie setzen sich insbesondere für die ein, die den Laden nicht schmeißen. Mhm. Für die, die nicht morgens aufstehen. Für die, die nicht hart arbeiten. Was sagen Sie dazu?
Ja, also ich predige ja das komplette Gegenteil.
Also
es gibt in Deutschland beispielsweise 900.000 Menschen, die machen keinen Finger krumm. Die leben ausschließlich von gewaltigen Kapitalerträgen, für die sie selbst nie gearbeitet haben und zahlen darauf, wie viel Steuern, wenn sie nicht irgendwelche Tricks anwenden, pauschal 25% Steuern. Während diejenigen, die arbeiten mit mittleren Einkommen, teilweise belastet werden mit 50%. Und ich möchte, dass die entlastet werden. Aber dann muss man den zweiten Schritt gehen. Und ich glaube, diesen Schritt muss meine Partei deutlicher gehen, zu sagen, dann müssen wir aber auch die stärksten Schultern in diesem Land endlich gerecht besteuern und zwar auch in die Verantwortung nehmen, dass es hier läuft. Das tun wir nämlich seit Jahren nicht. Und diese zunehmende Ungleichheit, die ist im Endergebnis, glaube ich, demokratiegefährdend.
Sie haben das doch versucht, all die Jahre. Sie haben doch versucht, es maximal gerecht und fair zu machen. Sie haben ein Bürgergeld eingeführt. Mhm. Sie haben im Grunde dafür gesorgt, dass sich Arbeit nicht mehr richtig lohnt. Das ist der Kernvorwurf.
Die morgens aufstehen,
fragen sich, warum sie das tun sollen.
Ich bin auch der Meinung, dass sich Arbeit zu wenig lohnt. Ich glaube aber, die Bürgergeldempfänger haben damit weniger zu tun. Es hat viel mehr etwas damit zu tun, dass wir gerade diese Einkommensgruppen zwischen 1.500 und 5.000 und 6.000 Euro brutto enorm belasten und dann sehr hohe Einkommen und Kapitalerträge kaum belasten. Ich gebe Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Johannes ist ja jetzt hier in der Runde. Johannes verdient gut Geld, das kann man ja immer gut nachsehen, das ist ja auch in Ordnung. Bundestagsabgeordneter, ich glaube jetzt 12.300 Euro nach der neuen Diätenerhöhung. Du zahlst anteilig, wenn man Steuern und Abgaben zusammennimmt, weniger als jemand, der halb so viel verdient wie du. So, der wird mehr belastet. Und wenn man jetzt das Bild noch ein bisschen breiter macht...
Warum? Weil es gedeckelt ist, weil die Abgaben... Die Sozialabgaben also, weil, gedeckelt
also
sind.
Die Steuer, die Progression, naja, die, weil beispielsweise, also nicht in absoluten Zahlen zahlst du mehr, aber anteilig, weil ja. Menschen, und bei dir kommt noch hinzu, dass du keine Rentenversicherung zahlst, dass du auch wahrscheinlich privat versichert bist, was dich dann günstiger zu stehen kommt, während Menschen mit halb so viel wie du ganz stark belastet werden durch die Sozialabgaben und durch die Steuerlast, weil die stärker ansteigt. Bei dir steigt sie beispielsweise nicht mehr an. Und das ist ungerecht und das müssen wir ändern. Das heißt, wir müssen einerseits gucken, dass wir hohe Einkommen stärker in die Verantwortung nehmen. Und es wird dann noch richtig dolle ungerecht, wenn wir über die reden, die ich davor angesprochen habe, die teilweise Millionen, Milliarden geerbt haben, nur noch davon leben und sich komplett rausnehmen aus der gesellschaftlichen Solidarität. Und diese Entsolidarisierung der Gesellschaft...
Also haben Sie gerade gesagt, sich komplett rausnehmen?
Ja, weitestgehend. Weitestgehend.
Die zahlen doch in aller Regel Spitzensteuersatz.
Die Kapitalerträge zahlen 25% pauschal.
Wie viele Leute sind das, die nur von Kapitalerträgen leben?
900.000 Privatiers haben wir in Deutschland. Das ist eine Menge und wir haben 257 Milliardäre. Wir sind eines der ungleichsten Länder in der westlichen Welt. Man hat immer einen anderen Eindruck. Man denkt immer in Deutschland, das wäre noch einigermaßen gerecht. Das war mal in der Vergangenheit so und das ist heute gar nicht mehr so.
Das heißt, diese 900.000, von denen Sie jetzt die ganze Zeit reden, die Kapitalertragssteuer zahlen, und diese Kapitalertragssteuer, was reden wir da, 25%?
Pauschal, ja.
Das ist SPD-Politik, ne, über die wir hier reden.
Ja, das ist ein gigantischer Fehler.
Das ist Gerd Schröder, ne?
Dann muss man, also das war, ich glaube nicht, das war danach. Ich meine, es war Peer Steinbrück. Besser 25% von X als 43% von nix. Das war, glaube ich, damals die Begründung. Idee damals war, dass man dachte, dass große Kapitalerträge, Kapitaleinkünfte flüchtig sind wie ein scheues Reh, heißt das dann immer. Das stimmt gar nicht. Man kann die Gesetze schon so machen, dass man die entsprechend zur Verantwortung zieht.
Ganz kurz. Und wenn wir diese 900.000 Leute jetzt angenommen, ich gehe jetzt mal den Weg mit, Sie zahlen 25%. Mhm. Sie wollen, wie viel Prozent wollen Sie von denen?
Na, also meiner Ansicht nach müssten die genauso besteuert werden wie
normale Einkünfte. Also mit Spitzensteuersatz, sagen wir 45 oder meinetwegen.
Genau. Oder man, also sagen, meiner Ansicht nach müsste, wenn man mich fragen würde, also würde ich sagen, also mal mindestens die Besteuerung, mit der sehr hohe Einkommen besteuert werden.
Also so rund 50%, sagen wir.
Ja, ist ja im Moment nicht so. Im Moment ist die Reichensteuer.
Aber wie viel bringt
im Moment
uns
ist
das?
Die Reichensteuer bei 45%.
Wie viel bringt uns das?
Also ich habe das mal im Vorfeld zu dieser Sendung ausgerechnet. Also ein bisschen überschlagen. Bin ja jetzt nicht mehr Wirtschaftswissenschaftler, sondern auf die juristische Seite gewechselt. Aber es wäre zum Beispiel einfach möglich, die hart arbeitende Mitte, ich finde den Begriff komisch, aber die normalen Menschen im Durchschnitt um 7% zu entlasten, was richtig viel wäre für manche im Jahr, wenn man im Gegenzug sich an einem Spitzensteuersatz orientiert, der damals unter deinem Opa galt. Damals galt es 56% für die Höchsteinkommen. Die Grenze ist im Moment bei 300.000. Und ich bin der Meinung, dieser Spitzensteuersatz, der müsste dann auch für sehr hohe Kapitalerträge gelten.
56%.
Das war noch das, was wir in den 90er hatten.
Aber meinten Sie selber,
ich finde das überzeugend.
Aber Sie wollen dahin. Sie wollen zu 56% Spitzensteuersatz, und holen dann eine Entlastung von gerade mal 7% raus.
Für die breite Masse. Für die breite Masse,
aber 7%.
Für die 90-95% der Gesellschaft.
7% von einem ohnehin schon niedrigen Einkommen, müssen wir beide jetzt nicht lange drum rum, ist nicht viel Geld.
Das macht für viele Einkommen sehr viel aus. Ich würde nicht dabei stehen bleiben. Ich bin auch der Meinung.
Wie viel ist das in absoluten Zahlen? Was holt der Staat dadurch?
Das würde Umverteilungseffekte von den sehr Reichen zu den ganz normalen Menschen
von
in ungefähr 30 bis 40 Milliarden Euro Bereich. Das wäre schon sehr viel Geld.
30, 40 Milliarden Euro. Ja.
Ich finde,
wir bezuschussen gerade die Rente allein mit 130 Milliarden Euro.
30, 40 Milliarden Euro, die mal bei der normalen Bevölkerung ankämen, das wäre das ambitionierteste Gerechtigkeitsprogramm, das wir in den letzten Jahrzehnten erlebt hätten.
Und Sie glauben, wenn Sie damit kommen, retten Sie die SPD?
Das glaube ich nicht.
Und retten wir damit Deutschland?
Nein. Wir reden hier über eine konkrete Maßnahme, die aber für was Größeres steht.
Aber wofür steht die denn dann?
Die dafür steht, dass die SPD wieder glaubhaft für eine Politik steht, die Gerechtigkeitsfrage stellt.
Geht doch nicht darum, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit verströmen. Es geht darum, dass dieses Land endlich wieder auf die Beine kommt.
Ja, und das würde es doch damit.
Mit 30 Milliarden retten wir Deutschland. Das ist doch nicht Ihr Ernst.
Also wir haben jetzt gerade über die Steuerfrage gesprochen.
Ja.
Wir können noch über ganz viele andere Reformvorschläge reden, beispielsweise bei den Sozialversicherungen und so weiter und so fort.
Okay.
Bei mir geht es darum, dass wir endlich uns nicht mehr hinter Worthülsen verstecken, sondern dass wir wirklich etwas, dass wir nicht immer sagen, wir machen was für die arbeitenden Menschen, sondern dass wir wirklich etwas konkret für die dann auch einlösen.
Herr Vogel.
Wenn bei einer der nächsten Landtagswahlen um 18.01 Uhr man sich wieder erschreckend fragt, wie konnte es so weit kommen beim SPD-Ergebnis, empfehle ich wirklich jedem die letzten 10 bis 15 Minuten, weil es zeigt, dass die Jusos und auch Teile der SPD keine Antworten auf die dringenden wirtschaftlichen Probleme unseres Landes geben wollen. Das ist eine reine Umverteilungsdebatte.
Nein, das
wir
ist
verlieren aktuell, Philipp, klar, wir haben aktuell 12.000 Industriejobs, die wir im Monat verlieren in Deutschland.
Das
wir erleben
eine
historische Deindustrialisierung. Ja. Und Philipps Antwort, ich übersetze das gerade mal für die Zuschauer, ist zu sagen, wir besteuern Betriebsvermögen. Wir besteuern im Mittelstand die inhabergeführten mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat unserer Volkswirtschaft darstellen. Die sollen auf ihr Betriebsvermögen und auf das, was in ihren Unternehmen gebunden
warum
ist, an Vermögen,
ist das nicht Steuern
zahlen. Weil ich nicht von der Besteuerung... Johannes, also tut mir leid, du musst dich ein bisschen schon mit den Fakten beschäftigen. Ich habe gerade überhaupt nicht davon gesprochen, dass wir Betriebsvermögen besteuern. Ich habe gerade beispielsweise also von Kapitalerträgen
gesprochen.
Das heißt, wenn man Dividenden auszahlt, das ist wirklich etwas ganz anderes. Okay.
Dann ist ja die entscheidende Frage, Philipp, du weißt, du kennst ganz genau wie wir auch die Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Vermögenssteuer, zur Ungleichbehandlung von Betriebsvermögen
Johannes,
und Privatvermögen.
Du sprichst gerade schon das wieder von einem anderen Thema.
Nein, du sprichst also darüber, dass du Bestandsvermögen in Deutschland besteuern
möchtest. Darüber habe ich gerade nicht gesprochen.
Natürlich, das ist ein Teil. Ist das eine Forderung der Jusos?
Ja, wir haben gerade gesprochen über Kapitalerträge.
Also es ist
und der Bestandsvermögen von Unternehmen. Das ist ja eine User-Forderung. Also wenn du die heute abräumen möchtest, finde ich das positiv.
Johannes, wir können gerne auch darüber sprechen. Ich möchte nur sagen, gerade war ein völlig anderes Thema hier in der Diskussion. Und deswegen wäre es, glaube ich, schon gut. Ich glaube, einer Diskussion tut es immer gut, wenn man sich aufeinander bezieht und nicht nur seine Sprechzettel herunterbetet, die man sich davor erstellt hat.
Wie wir es ja gerade erlebt haben, weil am Ende des Tages ist es so, wenn wir über die 12.000 Industriearbeitsplätze pro Monat nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, dass wir die einzige Volkswirtschaft der OSZE sind, die seit Beginn der Pandemie nicht richtig gewachsen ist, hat kein einziger Vorschlag, den du gerade unterbreitet hast, irgendeinen Beitrag dazu geleistest, dieses Problem zu lösen.
Stattdessen,
Philipp, zu einer guten Gesprächskultur gehört auch, seinen Mitdiskutanten ausreden zu lassen, damit er seine Ideen ausführen kann. Ich glaube, dann kommen wir beide weiter heute. Am Ende ist doch die Frage im Moment, wie kriegen wir Deutschland aus dieser Wachstumsschwäche raus? Und wie sorgen wir dafür, dass wir für innovative Unternehmen, für junge Unternehmen, aber auch für die Bestandsindustrien in Deutschland in Zukunft haben? Und im Moment stellen sich ganz viele Unternehmer die Frage, wenn sie Investitionsentscheidungen treffen, kann ich die noch in Deutschland treffen oder muss ich in ein anderes Land gehen? Und wir erleben seit Jahren Kapitalabflüsse aus Deutschland. Und mit dieser Bundesregierung, mit dem Sonderabschreibung auf Investitionen, haben wir es das erste Mal geschafft, diese Kapitalabflüsse zu stoppen. Und was du vorschlägst, ist Unternehmenseignern zu sagen, wenn ihr in Deutschland investiert und hier Gewinne macht, werden die euch künftig wegbesteuert. Und wenn ihr hier investiert, dann wird euch auch noch die Substanz dessen, was ihr investiert habt, im zweiten Schritt besteuert. Und damit macht man den Industriestandort Deutschland kaputt.
Also ich würde gerne einmal zu dem zurückkommen, Herr Thürmer, was gerade in der Debatte und der Diskussion steht. Wenn Lars Klingbeil sagt, wir werden als Gesellschaft mehr arbeiten müssen, hat er recht?
Ja, teils. Also
müssen wir mehr arbeiten oder nicht?
Na, ich glaube, langfristig werden wir eher sogar weniger arbeiten müssen durch die KI-Entwicklung.
Ein ganz anderes Feld. Jetzt in der Situation Deutschland produktiver werden.
Herr Lanz, ich gebe Ihnen dafür die konkrete, also wir müssen produktiver werden, richtig. Aber produktiver, da geht es ja nicht darum, ob man mehr oder weniger arbeitet, sondern da geht es darum, wie viel man in der
gleichen Zeit schafft. Was sagt es Ihnen, wenn Ökonomen von links bis rechts, wirklich fast unisono, ich habe das so noch nie erlebt, sind sich alle in einem Befund einig, wir werden schlicht und ergreifend mehr arbeiten müssen. Wir werden länger arbeiten müssen, wir werden mehr arbeiten müssen. Wären Sie dabei, wenn man sagen würde, wir schaffen einen Feiertag ab?
Nein.
Wären Sie dabei, stopp, ganz kurz. Wären Sie dabei, wenn wir sagen, wir arbeiten mindestens bis 70?
Nein.
Wären Sie dabei, wenn wir sagen, wir gleichen den Renteneintritt an die gestiegene Lebenserwartung an?
Darf ich Ihnen Vorschläge machen?
Ja oder nein?
Ich glaube, es macht Sinn, das Renteneintrittsalter an die Zeit der Beitragsjahre anzupassen. Das macht Sinn. An die Lebenserwartung, das macht wenig Sinn, weil die Leute sehr unterschiedlich lang leben. Ja? Also ich glaube,
was ist das für ein Satz? Es macht wenig Sinn, später in Rente zu gehen, weil Menschen länger leben. Was ist das für ein Zeug?
Das Problem ist, es leben nicht alle Menschen länger. Die Lebenserwartung ist sehr ungleich verteilt. Gerade Leute, die in körperlich extrem anstrengenden Jobs arbeiten, die weniger Geld verdienen, da steigt die Lebenserwartung kaum an. Wo die Lebenserwartung stark ansteigt, ist bei Gutverdienern, ist bei Akademikern.
900.000
Und deswegen finde ich es auch, die arbeiten ja überhaupt nicht. Also die machen sich auch keine Gedanken über Rente, die 900.000. So. Für die arbeiten andere. Aber deswegen finde ich diese Idee mit den Beitragsjahren schon sinnvoll, weil also, zum Beispiel
Akademiker sollen länger arbeiten.
Ich zum Beispiel habe 2 Studiengänge absolviert. Ich bin jetzt deutlich später in den Arbeitsmarkt eingestiegen als Menschen, die direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht haben. Und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn ich dann etwas länger arbeite. So, ich möchte aber noch mal auf ein paar Maßnahmen, weil Sie haben mir jetzt ein paar Maßnahmen präsentiert, die meiner Ansicht nach wenig sinnvoll sind. Ich möchte Ihnen aber mal ein paar Vorschläge machen, die meiner Ansicht nach sehr sinnvoll ist. Wir haben nämlich in Deutschland nicht das Problem, dass alle weniger arbeiten würden. Die Menschen, die Vollzeit in Deutschland arbeiten, die arbeiten ungefähr so viel wie in allen anderen Ländern auch. Womit wir ein Problem haben, ist, dass wir immer noch einen Arbeitsmarkt mit vollkommen überkommenen Strukturen haben, der es insbesondere Frauen, insbesondere auch hochqualifizierten Frauen unattraktiv macht und es ihnen teilweise sogar erschwert zu arbeiten. Und das ist in keinem Interesse, außer im Interesse von so ein paar ganz konservativen Familienpolitikern, die sagen das nicht mal mehr offen, weil sie wissen, wie sehr ihre Denkweise aus der Zeit gefallen ist.
Was wollen Sie? Wie retten wir dieses Land und dann in zweiter Konsequenz auch die SPD?
Ich möchte nicht sagen, dass diese Maßnahme das ganze Land rettet, aber beispielsweise, wenn wir darüber reden, dass wir das Ehegattensplitting, das ganz furchtbare Anreizstrukturen gerade mit sich bringt, dass wir das abschaffen und durch ein anderes Modell ersetzen, das nicht diese blöden Anreizwirkungen hat, dass man Frauen sagt quasi, das lohnt sich gar nicht. Das finde ich sinnvoll. Das ist sowas von altbacken, dass wir das überhaupt noch haben.
Ich habe eine Frage dazu. Warum ist es altbacken, Familien die Wahlfreiheit zu geben, zwischen Steuerklasse 3 und 5 einerseits und zweimal Steuerklasse 4 zu wählen? Das ist ein Modell, das Millionen von Deutschen in Anspruch nehmen. Warum ist es altbacken, wenn Menschen in der Ehegemeinschaft untereinander entscheiden, wie sie ihre Arbeits- und Familienzeit aufteilen?
Johannes, das, was du sagst, das stimmt halt nicht, weil es wird ein Familienbild bevorzugt. Wir gucken uns mal 2 Familien an. So, wir haben eine Familie, da arbeitet der Mann Vollzeit, verdient 100.000 Euro, die Frau arbeitet nicht, Leider Gottes ist es meistens noch so, die Aufteilung, weil die Care-Arbeit von den Frauen erledigt wird. Und dann haben wir eine andere Familie, da verdient, da arbeiten beide gleich viel und beide verdienen 50.000. Die zweite Familie wird durch das Ehegattensplitting überhaupt nicht gefördert und die erste Familie wird durch das Ehegattensplitting ganz stark bevorzugt. Und das heißt, es gibt eine Wertentscheidung des Gesetzgebers, aber zugunsten eines Familienbilds, für das sich Menschen entscheiden können, meinetwegen, bei dem ich aber nicht einsehe, dass es etwas ist, das der Staat fördern sollte.
So argumentieren, Herr Volkmann, Ökonomen. Was ist Ihr Gegenargument?
Na, ich bin ja selbst Ökonom. Ja. Ich halte es für nicht sozial, verdeckt die größte Steuererhöhung der jüngeren Geschichte durchzuführen. Wenn man das Ehegattensplitting abschafft, dann trifft es Millionen von Menschen in Deutschland, die von diesem Modell profitieren.
Wie ist das faktisch eine Steuererhöhung?
Ist es eine massive Steuererhöhung? Ja. Also die FAZ hat es heute schön ausgerichtet. Ganz abschaffen kann man es nicht. Es braucht ein Basissplitting, damit es nicht zu einer Ungleichbehandlung zwischen geschiedenen und nicht geschiedenen Ehen kommt. Dass bei 50.000 Beispieleinkommen des Erstverdieners 1.000 Euro mehr Steuerbelastung steht. Das ist eine massive Steuerbelastung, die dort zusätzlich entsteht. Und dann finde ich, sollte man das auch so ehrlich kommunizieren. Wir haben aber im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart, dass im Rahmen einer Steuerreform mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Weil die soziale Frage unserer Zeit ist ja, wie schafft man es, aus eigener Arbeit noch den Aufstieg in die Mittelschicht zu erreichen. Und wenn wir 1 Euro mehr, den man im mittleren Einkommensbereich verdient, mit 42% wegbesteuert, und das ist man als Facharbeiter ganz schnell drin, dann wird es zunehmend schwierig. Es wird schwieriger, persönlich zum Beispiel sich ein Haus zu kaufen oder eine Eigentumswohnung. Und dann funktioniert der Gesellschaftsvertrag, dass der Ehrliche nicht der Dumme ist, dass der Fleißige für Arbeit belohnt wird, funktioniert nicht mehr. Und wir sehen das an ganz, ganz vielen Orten, dass die Arbeitende Mitte, wie es so schön heißt, den Glauben an die soziale Marktwirtschaft, das Funktionieren dieses Wirtschaftsmodells verliert. Und dann gehen die Leute entweder ins Bürgergeld mit Schwarzarbeit oder in andere Ausweichbewegungen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wenn das die Analyse ist, die zumindest ja auch Lars Klingbeil in seiner Reformrede, finde ich, völlig zu Recht erwähnt hat, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, Arbeit lohnt sich nicht mehr in Deutschland, dass man dann als Antwort sagt, Steuererhöhung.
Johannes, es ist wirklich ganz beeindruckend, wie du dir einzelne Aspekte heraussuchst und sie vollkommen verzerrst. Denn was sogar, also Lars Klingbeil und ich
sind... Was ist falsch an einem Argument, dass das für diese Familien, die sich für dieses Lebensmodell entscheiden, faktisch natürlich an der Steuererhöhung gleichkommt? Was ist daran falsch?
Was auch Lars Klingbeil gesagt hat, und wir sind uns beileibe nicht bei allem einig, aber an dieser Stelle schon, dass er ja gesagt hat, und das sehe ich ganz genauso, dass man gleichzeitig die Einkommenssteuer senken muss. Für genau diesen Einkommensbereich, über den Johannes geredet hat. Und meiner Ansicht nach muss klar sein, dass das Ergebnis, wie man das dann technisch macht, nicht sein darf, dass man Familien im Ergebnis schwächer stellt. Was aber mein Problem ist, ist, dass ich das, was die Union und was du auch machst, extrem unehrlich finde. Weil ihr redet immer davon, dass man mittlere Einkommen entlasten müsste und so weiter und so fort. Aber ihr seid nie bereit, dann auch die Konsequenz mitzugehen, dass man einerseits extrem hohe Einkommen, aber insbesondere auch hohe Kapitaleinkommen und hohe Erbschaften beispielsweise, dass man die dann auch gerecht zur Verantwortung nehmen muss. Und solange ihr das nicht über die Lippen bekommt, solange ihr diese Einsicht in das Notwendige nicht bereit seid, für euch zu treffen, ist das, was ihr da immer redet, von die Menschen entlasten, nicht mehr als Rhetorik.
Herr Thürmer, wie ehrlich ist in dem Zusammenhang Ihre Argumentation? Sie haben vorhin sehr überzeugend dargelegt, dass diese 900.000 Faulenzer, die irgendwie andere Leute für sich arbeiten lassen, so haben Sie es ja ungefähr beschrieben, wenn man die jetzt einfach nur mal ordentlich besteuert, hoch auf 56%, dann holen wir uns damit ungefähr 30 Milliarden. Wissen Sie, nur Beispiel gesetzliche Krankenkasse, mit wie vielen Milliarden ist die gesetzliche Krankenkasse allein im vergangenen Jahr bezuschusst worden? Haben Sie die Zahl ungefähr?
Herr Lanz, ich meine, dieser Zuschuss bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist gar nicht so hoch.
Wie viel?
14 Milliarden waren das.
Ja. Ungefähr 14, 15 Milliarden jedes Jahr zusätzlich. Und die sind so pleite, dass wir für 25 und 26 sogar noch ein zinsloses Darlehen von über 2 Milliarden gewährt haben. Wenn Sie allein nur mal die letzten beiden Jahre, 24, 25 und das Darlehen nehmen, sind Sie schon deutlich über diesen 30 Milliarden, die diese Steuererhöhung für die 900.000 bringen soll. Merken Sie, wo das Problem ist?
Ich merke, worauf Sie hinaus wollen.
Ja, worauf will ich denn hinaus?
Dass Sie das sagen, keine Relation sind. Das ist viel zu wenig und das reicht nicht.
Es ist nicht ehrlich. Genau. Es ist nicht ehrlich, wenn Sie ihm vorwerfen, er sei nicht ehrlich seinerseits, sich hinzusetzen und so zu tun, als würde das ernsthaft die strukturellen Probleme unseres Landes lösen. Das ist nicht in Ordnung.
Wir haben über eine Frage gesprochen. Und zwar über die Frage, wie man es dann konkret macht und nicht nur über die Worthülse, wir arbeitende Mitte und so weiter und so fort, sondern was man dann wirklich machen muss, um die auch zu entlasten. Ich habe nicht den Anspruch erhoben, dass man mit dieser Maßnahme alle Probleme dieses Landes löst. Also da habe ich noch einiges mehr im Angebot, ehrlich gesagt, worüber wir auch gerne reden können, auch wenn wir über die Sozialsysteme sprechen.
Ich habe eine letzte Frage noch. Wie machen Sie Arbeit endlich wieder lohnenswert? Wie sorgen Sie dafür, dass Menschen nicht ein Modell für sich entwickeln? Und ich weiß nicht, ob wir übereinstimmen, wenn ich sage, wir haben mit Schwarzarbeit ein riesiges Thema. Wir haben zu viele Menschen, die aus der Kombination Sozialhilfe oder Grundsicherung, wie auch immer wir es nennen wollen, plus Schwarzarbeit sozusagen de facto 2 Einkommen gemacht haben. Und da hat die hart arbeitende Mitte ein echtes Problem, weil die hart arbeitende Mitte immer nur hört, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und selbst wenn die Einkommenssteuer irgendwann mal ein bisschen sinken sollte, steigen auf der anderen Seite die Abgaben ins fast Unermessliche. Und wenn wir so weitermachen, sind wir bei der Krankenkasse bald jenseits von Gut und Böse. Und kommen überhaupt auf keinen grünen Zweig mehr. Das heißt, wir haben ein doppeltes Thema. Wir haben die Steuer, Einkommenssteuer, und wir haben die Sozialabgaben, die richtig hart zuschlagen. Auch bei kleinen Einkommen.
Total. Wie lösen wir dieses Thema?
Dass es sich für Menschen endlich wieder lohnt, in diesem Land hart und ernsthaft zu arbeiten.
Bei kleinen Einkommen haben Sie genau recht. Da sind die Abgaben die schlimmere Belastung als die Steuern. Ja. Und wir haben bei den Sozialsystemen verschiedene Probleme. Wir haben aber auch eines, was allen Bereichen gemeinsam ist, der Rente, genauso wie der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir haben kein einheitliches System, in dem alle Solidarsysteme funktionieren, dann am besten, wenn alle in einem System sind. Das gilt für die Rente genauso wie für die gesetzliche Krankenversicherung, wo es noch die private Krankenversicherung gibt. Und jetzt ist die Frage, warum ist das sinnvoll, alle in ein System zu nehmen? Weil das, was wir im Steuersystem als ganz natürlich voraussetzen, nämlich, dass wir ein progressives System haben, das haben wir weder bei Rente noch bei gesetzlicher Krankenversicherung, sondern dort belasten wir, das habe ich davor mit dem Beispiel von sehr hohen Einkommen, deinem Beispiel, mit jemandem, der halb so viel verdient, versucht deutlich zu machen, wir belasten da im Moment kleine und mittlere Einkommen relativ stärker als sehr hohe Einkommen. Und da würde, glaube ich, niemand zustimmen, dass das ein sinnvolles System ist.
Damit retten wir nicht das System der Krankenkassen.
Es ist aber schon ein wesentlicher Beitrag, meiner Ansicht nach.
Doch. Wenn alle dort einzahlen, haben auch alle Anspruch, was daraus zu bekommen.
Herr Lanz, Sie wissen auch, weil ich weiß, wie tief Sie in den Zahlen drin sind, dass gerade Privatversicherte erstens höhere Einkommen haben im Schnitt und zweitens auch noch deutlich gesünder sind. Das heißt, wir haben diejenigen mit den kleinen Einkommen, die auch tendenziell kränker sind, die haben wir in dem einen System und die anderen im anderen. Aber ein Solidarsystem, das kann halt nicht funktionieren, wenn man, sage ich mal, die Schwächeren in eine Gruppe tut und die Stärkeren in die andere Gruppe. Okay. Das funktioniert nicht. Und im Übrigen möchte ich auch mal sagen, ich finde, es ist auch eine Frage, wenn alle Menschen gleich viel wert sind, dann sollten sie auch die gleich gute Gesundheitsversorgung bekommen.
Okay. Letztes Wort für den Volkswirt.
Was ich nicht verstanden habe, du hast kurz die Rente angesprochen und gesagt, für dich ist das Entscheidende, dass alle in eine Kasse einzahlen. Darüber kann man reden und da haben wir ja eine Rentenkommission für. Aber du vertrittst eine politische Jugendorganisation. Wir hatten jetzt eine sehr intensive Rentendebatte in diesem Land. Wie man sich hier hinsetzen kann und sagen kann, als sei das zentrale Problem des demografischen Wandels bei unserem Rentensystem. Wir werden absehbar in den 2030er Jahren, wenn wir nichts machen, wenn wir uns nicht grundsätzlich reformieren bei der Rente, in die Zahlungsunfähigkeit unserer Rentenversicherung laufen. Und wir ändern das nicht, indem wir noch zusätzlich Einzahlungsverpflichtungen, Auszahlungsverpflichtungen von Pensionären mit reinnehmen. Das ist linke Tasche, rechte Tasche. Wir ändern das nur dann, wenn wir den Nachhaltigkeitsfaktor wieder einführen und wenn wir dafür sorgen, dass jeder anteilig einen Beitrag dazu leistet, wenn weniger Leute einzahlen und mehr Leute was rausbekommen. Und ich verstehe nicht, warum du aus Sicht eines Jugendvertreters da nicht an der Seite der jungen Leute in diesem Land stehst für eine faire Aufteilung zwischen den Generationen.
Also ich bin für grundsätzliche Reformen bei der Rente, nur halt
auch für den Nachhaltigkeitsfaktor?
Nur halt für andere als du.
Auch für den Nachhaltigkeitsfaktor?
Also ich glaube...
Nachhaltigkeitsfaktor?
Ja,
ja oder nein?
Wenn die Renten ein höheres Niveau hätten insgesamt, dann könnte ich mich mit dem Nachhaltigkeitsfaktor anfreunden. Wenn die Renten aber wie im Moment auf einem Niveau sind, wo ganz viele Leute nicht davon leben können, was sie später mal im Alter bekommen, dann bin ich der Meinung, dass die Renten steigen müssen.
Auf wie viel Prozent?
Naja, also das, was da immer im Raum steht.
Wir haben Streit um die 48%. Wenn es nach hinten geht, sind wir noch höher.
Also sind wir meiner Ansicht nach, müssen wir, wenn die Leute von der Rente leben müssen,
ja, wie viel?
Aber mindestens mal 53% sein, damit es armutssichernde Renten sind. Weil das ist, das möchte ich auch mal sagen, es wird, wir haben da so eine gewisse Verzerrung in der öffentlichen Debatte. Es ist richtig, dass junge Menschen sich Sorgen machen über die Zukunft des Rentensystems. Aber aus zwei Perspektiven. Auf der einen ist es der demografische Wandel und wie wir die Rente finanzieren, richtig. Aber die andere Sorge ist, und darüber wird meiner Ansicht nach zu wenig gesprochen, dass junge Menschen, gerade die arbeiten, auch auf ihren Rentenbescheid schauen und sagen, wenn das so weitergeht, werde ich davon nicht leben können. Und dieser zweite Aspekt der Debatte, der wird meiner Ansicht nach viel zu wenig beleuchtet.
Okay, aber bis dahin...
So, der Punkt, den können wir nicht verstehen lassen. Wir müssen kurz uns überlegen, was das in der Praxis bedeutet. Der eine Punkt zwischen 47-48% kostet uns bis Ende des nächsten Jahrzehnts 120 Milliarden Euro.
Ja, ich weiß.
Philipp hat gerade angekündigt, diesen Punkt versechsfachen zu wollen.
Exakt, ich weiß. Genau das wollte ich gerade einordnen. Und wenn Sie sich so große Sorgen um die jungen Leute machen, müssen Sie denen auch sagen, diese Versechsfachung müssen zunächst mal diese jungen Leute bezahlen, bevor sie dann endlich die Glückseligkeit der eigenen Rente erleben.
Die Frage ist...
Stopp. Das ist genau der Punkt.
Stopp. Ich fasse es einfach nur noch mal zusammen. Mein wesentlicher Punkt. Wer das bezahlt und wer welchen Beitrag für unsere Sozialsysteme leistet, das ist ja eine Frage, für welches politische Modell wir uns entscheiden. Und wenn wir natürlich ein Modell haben wie im Moment, bei dem alles einseitig von niedrigen und mittleren Einkommen finanziert wird, dann ist das nicht finanzierbar. Dann ist das nicht finanzierbar.
Also bei 720 Milliarden Mehrkosten bis 2040, die diese 6 Prozentpunkte ausmachen würden, wenn ich das gerade richtig überschlagen habe, ist das System irgendwann relativ egal.
Lass uns das bei anderer Gelegenheit fortsetzen. Nur zur Erinnerung, ihr habt zusammen eine Regierungskoalition. Ne? Ja, klang jetzt gerade für den Moment nicht so. Für die, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben.
Aber das
konnte ja ein falscher Eindruck entstehen.
Aus meinem Dafürhalten die Reformrede von Herrn Klingbeil letzte Woche sehr positive Akzente gesetzt.
Ja, also dagegen Ehegattensplitting warst du doch gerade.
Ja, man muss ja nicht mit allen mitgehen, aber die grundsätzliche Notwendigkeit zu sagen, läuft. Die arbeitende Mitte muss sich wieder lohnen, da ist ja schon was dran.
Guck mal, so versöhnlich dann doch am Ende. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.